Einladung und die einleitenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Aufgabe ist es jetzt, die Psychosomatik hier ein bisschen einzuführen. Ich danke meinen beiden Vorrednern, weil sie das Feld wirklich ideal aufbereitet haben. Ich möchte gerne drei Aspekte in aller gebotenen Kürze besprechen, nämlich, was gibt es für Zugänge zum Schmerz, da haben wir schon einiges gehört, dann welche Konzepte haben wir eigentlich, psychisch, somatisch, psychosomatisch, was verbirgt sich hinter diesen Begriffen und dann auch noch mal ein paar Folien zum Thema multimodale Schmerztherapie. Zugänge zum Schmerz, da möchte ich mit einem Zitat von Ivan Illich aus dem Buch Die Nemesis der Medizin beginnen. Wenn ich Schmerz erleide, dann ist mir bewusst, dass damit eine Frage gestellt ist. Wir können die Geschichte des Schmerzes am besten studieren, wenn wir uns mit dieser Frage befassen. Schmerz ist das Zeichen für eine fehlende Antwort. Er weist auf etwas Offenes hin, etwas, das mich veranlasst zu fragen, was fehlt mir? Wie lange noch? Warum muss, soll, kann ich leiden? Warum gibt es ein solches Übel und warum trifft es gerade mich? Ein Arzt, der diese wertbefrachtete Frage, wie sie hinter den Beschwerden des Patienten aufscheint, übersehen könnte, würde den Schmerz vielleicht als Symptom einer spezifischen körperlichen Störung erkennen, aber er hätte keine Ahnung von dem Leiden, das den Patienten veranlasste, Hilfe zu suchen. Und ich denke, der Vorredner hat das in seiner Falldarstellung auch sehr eindrücklich dargestellt. Ich möchte es an einem anderen Beispiel aufziehen, das wahrscheinlich fast alle in diesem Raum kennen, nämlich das Phänomen Rückenschmerz. Ich nehme an, gibt es jemanden in diesem Raum, der noch nie Rückenschmerzen hatte? Sehr glückliche. Alle anderen willkommen im Club. Wenn wir jetzt auf die Suche gehen nach den Ursachen für einen Rückenschmerz, da gibt es ja unterschiedlichste Studien, ich zitiere jetzt hier nur eine, dann sehen Sie als körperliche Auslöser oder Ursachen von Schmerz alle möglichen schrecklichen Dinge wie Bandscheibenvorfälle, Wirbelgleiten, Spinalkanalstenose, also Einengung, dann Wirbelsäuleninstabilität, Wirbelkörperfrakturen, Tumore, Infektionen und entzündliche Prozesse. Also wirklich keine schönen Dinge. Das deckt aber nur 15% an Erklärung ab. Was ist mit den anderen 85%, so wie wir hier sitzen? Sind wir jetzt deswegen alle psychisch krank oder bilden wir uns das womöglich ein? Also diese Wechselspannung zwischen psychisch und körperlich scheint hier irgendwo in eine Sackgasse zu geraten. Auch die einfachsten Statistiken zeigen uns ja, dass der Rückenschmerz nicht nur eine körperliche Ursache haben kann. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sich vorstellen, mit zunehmendem Alter nehmen die degenerativen Veränderungen zu, aber es gibt einen Altersgipfel, der deutlich vorher liegt bezüglich der Häufigkeit von Rückenschmerzen. Also das korreliert nicht untereinander. Auch wenn Sie jetzt eindeutig körperliche Ursachen haben für den Rückenschmerz, aha, jetzt geht das Ding nicht weiter, dann mache ich es so. Wenn Sie eindeutig körperliche Ursachen für den Rückenschmerz haben, heißt das noch nicht, dass Sie den eindeutig körperlich behandeln müssen. Ich zeige Ihnen nur eine Studie auch, die in einem sehr renommierten Schmerzjournal im Pain publiziert wurde, 2006. Patientinnen, die einen Bandscheibenvorfall hatten, bereits einmal operiert waren, nachher noch immer Schmerzen hatten, wurden reevaluiert und dann wurden die in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe wurde nochmal chirurgisch versorgt, die andere Gruppe hat eine psychologisch ausgerichtete Schmerzbewältigungsgruppe bekommen. Und dann hat man diese beiden Gruppen ein Jahr prospektiv nachverfolgt, nachuntersucht und geschaut, was wird da eigentlich draus. Das Ergebnis ist relativ eindrucksvoll. Jetzt geht es gar nicht mehr. Sie sehen das hoffentlich auch ohne Laser. Unten diese letzte Zahl, 14 von 28 und 14 von 29. Das heißt, es kommt in beiden Gruppen das Gleiche raus. Ist es jetzt körperlich, psychisch? Brauchen wir Körpertherapie? Brauchen wir Psychotherapie? Das heißt, mehrere Wege führen offensichtlich nach Rom. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil körperliche Symptome können ja unterschiedliches ausdrücken, wie Sie hier dargestellt sehen. Es kann einmal Hinweis auf eine körperliche Erkrankung sein. Es kann vielleicht auch Ausdruck einer psychischen Störung sein, Depression, andere Störungen. Es kann Symbol für einen intrapsychischen Konflikt sein. Es könnte ein kulturell kodierter Ausdruck für Distress sein, ein Ausdruck von sozialer Unzufriedenheit oder schlicht ein Mechanismus, um sich in einem neuen kulturellen Umfeld zum Beispiel zu positionieren. Wir kennen das von Migrantinnen und Migranten. Vielen Dank, schauen wir, ob der geht. Ich schalte noch ein, sonst probiere ich es hier weiter. Vielen Dank. Das gilt für alle ethnischen Gruppen und Kulturen. Da gibt es auch Vergleichsuntersuchungen, die zeigen, dass jetzt nicht nur aus Mittelmeerherkunftsländern Menschen zu Somatisierung neigen und Skandinavier nur psychisieren, sondern dass das letztlich in allen Kulturen ähnlich ist. Eine andere Frage, die ich mir da in dem Zusammenhang stelle, ist, wenn Sie epidemiologische Zahlen anschauen, fällt auf, dass in fast allen Studien Frauen wesentlich häufiger Schmerzen haben als Männer, obwohl doch Frauen viel gesünder sind und viel länger leben. Was hat's da? Das kann ja nicht nur eine körperliche Krankheit sein. Und die Internationale Schmerzgesellschaft hat einmal auch ein Global Year Against Pain in Women ausgesprochen, wo sie letztlich auf solche Faktoren hingewiesen hat, die möglicherweise auch eine Rolle spielen, warum Frauen in verschiedensten Kulturen Schmerzen haben. Und das ist jetzt nicht nur in Entwicklungsländern, das ist auch in Mitteleuropa. Ich erinnere mich an eine junge Patientin, 19 Jahre alt, die mir vorgestellt wurde wegen Kopfschmerzen. Eine Patientin mit türkischem Migrationshintergrund, nur sehr zögerlich erzählt sie mir folgende Geschichte. Sie ist in Österreich in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen, wohlbehütet. Mit 16 Jahren wurde sie zwangsverheiratet mit einem jungen Mann aus Anatolien, der sie nie zuvor gesehen hat. Der ist dann nach Österreich übersiedelt, hat sich hier nicht wohlgefühlt. Sie war gerade in einer Ausbildung, eine Lehre, war sozial gut eingebettet. Er ist immer eifersüchtiger geworden, weil er entwurzelt war und keine Freunde mehr hatte, auch beruflich nicht Fuß fassen konnte. Hat begonnen, sie zu kontrollieren, sie zur Rede zu stellen. Dann hat er begonnen, sie zu vergewaltigen. Schlussendlich hat er sie regelmäßig verprügelt. Als sie dann einmal nach einer solchen Prügelattacke mit einem Schädelbasisbruch ins Krankenhaus geliefert wurde, hat sie beschlossen, sich von ihm zu trennen. Daraufhin wurde sie von ihrer Herkunftsfamilie verstoßen, weil sie Schande über die Familie gebracht hat. Und die Cousins des Mannes haben sie mit dem Leben bedroht, sodass sie im Untergrund unter falschen Namen leben musste und täglich Todesangst hatte. Das Problem beginnt aus meiner Sicht dort, wo das an die Medizin delegiert wird, was möglicherweise ganz woanders lösbar wäre. Diese Patientin hat keine medizinische Versorgung gebraucht. Es war relativ aufwendig und umständlich, da einen guten Weg zu finden, damit die sich mit dieser Lebenssituation wieder einigermaßen zurechtfinden kann. Noch ein letztes Beispiel, um Ihnen zu zeigen, welche Bedeutung kann Schmerz haben. Der bekannte Ethnomediziner Conan hat eine Studie gemacht bei philippinischen Fischern, die er gefragt hat, was sind die schmerzhaftesten Erkrankungen? Und aus einer Liste von 54 bekannten Krankheiten kamen sie zu folgendem Ergebnis. Tuberkulose war das schmerzhafteste, Nierenstein, Lepra, Hundebiss, Zahnschmerzen und so weiter, eine Reihung. Ich habe jetzt drei Krankheiten rot unterlegt, wo man sich wundern würde als westlich orientierter Mediziner. Warum Lepra, Geistesschwäche, Blindheit? Das sind ja Krankheiten, die normalerweise nicht wehtun. Die Erklärung ist relativ einfach. Lepra ist deswegen schmerzhaft, weil wir dann von der Familie getrennt und isoliert leben. Geistesschwäche und Blindheit tut deswegen so stark weh, wegen der Funktionseinbuße, der Arbeitsunfähigkeit und der sozialen Abseitsstellung. Das heißt, was lernen wir daraus? Die Bedeutung des Schmerzes betrifft nicht allein die somatische Seite, sondern auch die seelischen und sozialen Komponenten. Schmerz ist nicht nur ein isoliertes, rein auf ein organisches Erleben bezogenes Empfinden, sondern auch ein umfassendes biopsychosoziales Erleben. Welche Konzepte haben wir jetzt dafür? Welche Modelle kennen wir? Und ich möchte ganz kurz diese drei Begriffe ein bisschen erhellen. Somatisch, psychisch, psychosomatisch. Dazu muss ich auch nochmal René Descartes bemühen, der schon zitiert wurde mit seinem Campanile oder Glockenturmmodell. Descartes hat diesen jungen Mann gezeichnet, der sich gerade die Zehen verbrennt und dann, er war einer der ersten, der da die Annahme hatte, dass das über Nervenkabeln über das Rückenmark ins Gehirn geleitet wird und dort irgendeine Alarmreaktion auslöst. Man nennt das auch das sogenannte Campanile oder Glockenturmmodell, nach der Vorstellung, ein Kirchturm, unten zieht man am Strick und oben läutet es dann in der Zentrale. Dieses Modell ist sehr eindimensional, sehr einseitig. In diesem Konzept gibt es relativ wenig Platz für die Seele. Und so war sich auch schon Descartes bewusst, dass er mit seinem Modell zwar sowas wie Neuralgie zum Beispiel beschreiben kann, naturwissenschaftlich begründbar beschreiben kann, aber nicht Nostalgie beschreiben kann, also Sehnsuchtsschmerz, Verlustschmerz und ähnliches. Und so hat Descartes und auch viele seiner Zeitgenossen und Nachfolger postuliert, es gibt zwei Arten von Schmerz, einen körperlich begründbaren und einen nicht körperlich begründbaren. Damals gab es die Psyche noch nicht, das ist ideengeschichtlich ein viel jüngeres Konstrukt, aber später wurde das dann letztlich zum psychogenen Schmerz oder dann auch zur somatoformen Schmerzstörung, wie wir sie heute bezeichnen, oder jetzt in der ICD-10 als anhaltende somatoforme Schmerzstörung. Und die Entwicklungen für ICD-11 werfen ihre Schatten voraus. Dieser Begriff wird wahrscheinlich auch wieder komplett verändert. Es wird dieses Konzept in ein paar Jahren nicht mehr geben. Die Dualität des Schmerzes, körperlich und psychisch, hat dann dazu geführt, dass wir auf die Suche nach psychischen Schmerzen gegangen sind, der psychogene Schmerz. Letztlich hat einer der Urväter der psychoanalytisch ausgerichteten Psychosomatik, Alexander, bereits 1935 festgestellt, dass auch das reine Psychogenese-Modell genauso einseitig und daher falsch ist, wie das reine Somatogenese, körperlich Ursache-Modell ist. Er schreibt, es ist ein methodischer Irrtum, wenn man ein organisches Symptom psychologisch zu deuten versucht, obwohl es erst das Endergebnis eines, wie er das nennt, physiologischen Zwischenprozesses ist. Ich interpretiere das so, dass er damit letztlich so Wechselwirkungsmodelle, wie wir sie in der Kybernetik dann in der Nachkriegszeit erlebt haben, schon vorweggenommen hat, ohne die Begrifflichkeit dafür zu verwenden. Das heißt, wenn wir uns auf den Schmerz zubewegen, so wie auf letztlich alle anderen medizinischen Problembereiche, müssen wir uns von solchen linearen Ursache-Wirkungsmodellen verabschieden. So einfach gebaut ist der Mensch, Gott sei Dank nicht. Und wir müssen zu komplexen Regelkreis- und Wechselwirkungsmodellen kommen. Ursache kann auch Wirkung sein, Wirkung kann Ursache sein. Körper, Seele ist letztlich, sind zwei Hälften einer Einheit, die wir letztlich im Menschsein auch verwirklichen. So, daher ist es auch nicht sinnvoll, das dann im Rahmen der Ursachenforschung von Schmerz zu trennen. Ein Konzept, das da in der Schmerzmedizin entwickelt wurde, ist die sogenannte Gate-Control-Theorie, die hier heute auch schon kurz vorgestellt wurde durch unsere erste Referentin. Und im Prinzip ist das schon auch fast ein halbes Jahrhundert alt und ist letztlich ein kybernetisches Modell. Wenn ich noch einmal diese Zeichnung von Descartes bemühen darf, wir wissen heute, dass es letztlich da verschiedene Tormechanismen gibt, aufsteigende Bahnen, absteigende Bahnen, das ist alles schon dargestellt worden und das ist letztlich in einem Regelkreis zu sehen in Wechselwirkungen. Auch das wurde schon von meinem Vorredner kurz angesprochen, ich gehe schnell drüber hinweg, Naomi Eisenberger, sozialer Schmerz schmerzt genauso wie körperlicher Schmerz und löst letztlich, wie in den bildgebenden Untersuchungen festgestellt wird, ähnliche Prozesse oder überhaupt identische Prozesse aus, wie wenn sie sich mit dem Hammer auf den Finger hauen. Also die Frage ist, sind das jetzt nur zwei Seiten ein und derselben Medaille? Wir wissen, dass die Schmerzverarbeitung sehr eng korreliert mit der Emotionsverarbeitung im Gehirn. Es sind dieselben Zentren, die da involviert sind. Wir haben zum einen den Thalamus als zentrales Kerngebiet, dann haben wir die Rindenfelder, dort wird verarbeitet, wo tut's weh, wie stark tut's weh, die sensorischen Komponenten und dann haben wir limbische Strukturen, zum Beispiel diesen vorderen Teil des Gyrus cinguli, der für die emotionale Verarbeitung des Schmerzes ist, also das lähmende, störende, lästige, nörgelnde, unerträgliche. Und dann haben wir den präfrontalen Kortex, der für die kognitive Bewertung des Schmerzes ist. Also fühle ich mich dem ausgeliefert als Opfer oder stelle ich mich dieser Herausforderung, kann ich das meistern etc. Diese Zentren müssen in Wechselwirkung geraten, nur dadurch entsteht bei uns subjektiv sowas wie Schmerz. Wie entwickelt sich jetzt dieses Schmerzerleben, ist gleich Emotionserleben? Ich darf das jetzt so pointiert einmal in einen Topf werfen. Da gibt es in der psychosomatischen Tradition ein paar Konzepte. Man geht davon aus, dass wir letztlich alle als Somatisierer auf die Welt kommen. Das heißt, dass wir bei der Geburt, wahrscheinlich auch davor, Emotionen sehr körpernahe verarbeiten. Das ist der Level 1. Das Neugeborene hat letztlich Unlusttönung durch Hunger und durch Sättigung eine Befriedigung, Zufriedenheit durch Nähe, Wärme etc. Durch Reifung von bestimmten Hirnstrukturen kommt es dann zu weiteren Möglichkeiten der Emotionsregulation. Also zum Beispiel durch Reifung des Diencephalons neigen wir dazu, Emotionen dann durch Action auszudrücken. Alle, die Kinder haben, kennen das, das Werfen von Gegenständen, das Schreien, das Aufbäumen, der Arc de Cercle. Auch im Erwachsenenalter kommt das vor, wenn wir sehr heftig emotional erregt werden. Denken Sie nur an das Schmeißen von Türen oder von Vasen oder Ähnlichem. Ja, das ist letztlich Emotionsregulation auf einer motorischen Ebene. Wir haben das alles noch eingebaut. Das haben wir nicht verlernt. Wenn das limbische System reift, können wir erstmalig dann so gegen Ende des ersten Lebensjahres Gefühle als Gefühle wahrnehmen. Wir können lernen zu differenzieren, was ist Trauer, was ist Wut, was ist Angst. und das ist eng mit der Sprachentwicklung verbunden. Wir entwickeln auch Worte für diese Emotionen, diese Befindlichkeiten. Das reift dann aus durch paralimbische Strukturen zu Mischungen von Gefühlen. Es entstehen Schuldgefühle, Schamgefühle, ein moralisches Gewissen. Und durch die Reifung des präfrontalen Kortex haben wir dann auch eine kognitive Bewertung. Und wir können jemandem zum Beispiel ein Liebesgedicht schreiben, sodass die Angebetete oder der Angebetete das hoffentlich auch versteht, allein durch Lesen des Textes. Heute schreibt man keine Liebesbriefe mehr, sondern immer SMS, liebe dich, hasse dich, etc. Wir wissen aber, dass durch frühzeitige Blockaden dieser Entwicklung, möglicherweise durch Traumatisierungen, dieser Reifungsprozess oder dieser Entwicklungsprozess auch gestört oder blockiert werden kann, sodass hier letztlich diese Differenzierungen dann nicht im gleichen Ausmaß zur Verfügung stehen. Menschen sind in dieser Weise dann unter Anführungszeichen emotional hilflos, sodass sie dann bei starker emotionaler Erregung letztlich wiederum eher auf diesen Ebenen funktionieren. Wobei ich das jetzt nicht hierarchisch unbedingt sehen würde. Das große Verdienst der modernen Psychosomatik ist ja letztlich durch diese kybernetischen Modelle das gleichberechtigt zu sehen, Körper und Psyche, dass das nicht das eine über dem anderen drüber sitzt. Das löst dann auch entsprechende humorale, also endokrine Antworten aus. Das Stresssystem wird hochgefahren. Das heißt, wir bemühen hier die Hypophyse und Hypothalamus und die entsprechenden Stressachsen. Eine Achse, die ich Ihnen kurz vorstellen will, die hier eine Rolle spielt, ist das Cortisol neben Ihren Rinde. Die Mediziner in diesem Raum mögen mir das auch verzeihen, dass es auch sehr einfach dargestellt wird. Und auch das ist ein Regelkreis. Und wir wissen, dass wenn aus dem Tierexperiment, wenn Neugeborene von ihrer Mutter getrennt werden, dass das letztlich schon sehr früh dieses Regelkreismodell durcheinander bringen kann, stören kann, sodass hier, das ist keine Krankheit, aber eine Vulnerabilität, eine Anfälligkeit, die dazu prädestiniert, später im Leben bei entsprechend starken emotionalen Reizen, Traumatisierungen dann hier eine Veränderung in der Stressregulation zu erwirken. Wenn wir dieses Gefühl erlebt haben in ausreichendem Maße, sichere Bindung, dann entwickelt sich dieser Regelkreis normal. Sonst entstehen da unter Anführungszeichen seelische Narben im Gehirn, die letztlich Risikofaktoren sind für spätere Schmerzentwicklungen. Warum das so ist, kurz an diesen Cortisolkurven nochmal dargestellt. Das wäre also eine normale Cortisol-Stressreaktion. Zum Beispiel einen Vortrag hier halten, löst bei den meisten Menschen so eine Stressreaktion aus. Wenn Sie schon sehr oft solche Vorträge gehalten haben, dann habituieren Sie an diese Situationen. Das heißt, die Cortisolkurve wird immer flacher, weil das für Sie jetzt nicht mehr den gleichen Stressreiz ausmacht. Wenn Sie diese Situation schon öfter erlebt haben und jedes Mal das als unkontrollierbar erlebt haben, also es passiert jedes Mal irgendetwas, was für Sie sehr negative Konsequenzen hat, dann machen Sie die gegenteilige Entwicklung durch. Sie sensibilisieren und haben dadurch einen physiologischen Hypercortisolismus, das heißt, sie fahren dieses System ständig hoch, weil sie versuchen, die Situation in irgendeiner Weise zu bewältigen. Und wenn das über längere Zeit passiert, dann kann es zu einem Zusammenbruch kommen. Das ist ein typischer Befund, den wir auch zum Beispiel bei Depressionen sehen können oder bei Patientinnen mit Angststörungen, aber eben auch bei chronischen Schmerzpatienten. Wenn Sie eine traumatische Erfahrung machen, haben Sie einmal einen extremen Cortisol-Peak. Und dieses einmalige Erleben kann auch zu einem Zusammenbruch dieses Regelkreises führen. Also es kann entweder sich schleichend entwickeln oder plötzlich, sodass dann dieses Regelkreissystem nicht mehr in gleichem Maße funktioniert. Die Folge ist, dass das Gehirn letztlich das Steuerhormon für das Cortisol immer weiter hochfährt, weil die Rückmeldung ist, es ist noch nicht genug, streng dich mehr an. Und nachdem das aber nicht mehr so gut funktioniert, dieser Regelkreis, springt das letztlich auf ein Nebengleis. Es wird das Nebennierenmark bemüht, Noradrenalin wird ausgeschüttet und löst letztlich eine verstärkte Stressreaktion aus. Was ist die Folge? Wenn Sie jetzt einen Vortrag hier halten und das als sehr, sehr aversiv erlebt haben in Ihrer Vergangenheit, dann haben Sie nicht so eine Stresskurve wie meine jetzt, sondern Sie haben zum Beispiel so eine Stresskurve. Das heißt, viel zu hoch die Amplitude und viel zu lange die Dauer. Und das kann letztlich dann physiologische oder pathophysiologische Fehlregulationen nach sich ziehen. Ihr Körper reagiert einfach länger und stärker drauf. Wenn Sie jetzt zum Beispiel hier den nächsten Stressreiz haben, also der Gesunde hätte hier bereits wieder eine Ruhephase, der da in einer Fehlfunktion ist, hat hier noch immer die Stressreaktion vom letzten Stressreiz, das pfropft sich weiter auf und so baut sich letztlich ein zunehmendes dysfunktionales Stressverarbeitungssystem auf. Was ist die Folge jetzt? Ich komme jetzt zur Chronifizierung. Das könnte jetzt ein Auslösemodell gewesen sein. Und dann treten wir in Interaktion mit uns selbst und auch mit der Umgebung, auch mit Partnern, mit Arbeitskollegen, mit Vorgesetzten, mit Ärzten und Therapeuten. Je länger der Schmerz dauert, umso stärker werden folgende Phänomene da. Einerseits die Aufmerksamkeitsfokussierung, das Checking-Behavior in der Früh beim Aufwachen, sofort die Kontrolle, was macht heute mein Kreuz, mein Kopf, meine Gliedmaßen, meine Schultern, nach dem Motto, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr alle da. Das, was ich mir da ständig abrufe, führt dann letztlich dazu, dass ich irgendeine Erklärung suche und diese Erklärungsprozesse werden immer negativer, je länger das Ganze dauert, ich fühle mich dem immer weniger gewachsen und ich externalisiere das, wie wir das nennen, das heißt, die Ursache und die Bewältigung liegt immer mehr außerhalb von meinen Möglichkeiten und meinen Ressourcen. Das führt dann zu dementsprechend negativen Gefühlsreaktionen, Angst, Gefühl ausgeliefert sein, Depressivität, Aggressivität, Wut. Wir haben das ja in dieser Falldarstellung sehr schön auch mitbekommen. Und das führt letztlich dann zu psychophysiologischen Regelkreisen, zu einer erhöhten Erregung, Arousal, Anspannung, oder auch zu einer Schonhaltung und damit letztlich zu einer Dekonditionierung. Aus Angst, Schmerzen zu bekommen, bewegen sich chronische Schmerzpatienten zu wenig und entwickeln damit letztlich auch ein Risiko, mehr Schmerz zu bekommen. Dieses intrapsychische Teufelskreismodell wird noch ergänzt durch ein interpersonelles Modell. Ich trete jetzt mit meinem Teufelskreis in Interaktion und da habe ich jetzt verschiedene Symptomausdrucksmöglichkeiten. Ich kommuniziere den Schmerz, das kann ich paraverbal machen, zum Beispiel durch Ächzen, Stöhnen, Gesicht verziehen, Zischlaute, Bestreichen schmerzhafter Körperstellen. Ich kann es aber auch verbal machen. Ich habe Ihnen jetzt ein paar solche verbale Sprachmuster mitgebracht, die ich selber erlebt habe. In meiner Not habe ich irgendwann begonnen, die aufzuschreiben und mit meinen Supervisoren zu analysieren, was da letztlich dahinter steckt. Man nennt das in der Fachliteratur auch die sogenannten Pain Games. Sie kennen solche Sätze, wenn Sie mit chronischen Schmerzpatienten arbeiten. Sie sind meine letzte Hoffnung. Wenn Sie mir nicht helfen können, dann weiß ich nicht mehr weiter. Man hat mir gesagt, ich soll mich an diese Klinik wenden, weil hier die besten Spezialisten arbeiten. Aber das, was Sie mir da vorschlagen, das habe ich schon alles ausprobiert. Das hilft mir nichts. Sie glauben mir nicht, aber ich bilde mir diese Schmerzen nicht ein. Ich bin nicht verrückt. Ich kann auf gar keinen Fall diese Gymnastik machen, sonst werden die Schmerzen wieder stärker. Am liebsten würde ich diese Medikamente gar nicht nehmen, da wird einem doch nur schlecht drauf. Warum wollen Sie mir keine Überweisung zur MRT geben? Sie sind doch Arzt und haben sich verpflichtet, anderen Menschen zu helfen. Der Arzt, der früher hier gearbeitet hat, hat mir wirklich helfen können, aber bei Ihnen habe ich das Gefühl, dass Sie gar nicht die Zeit nehmen wollen, um mir zu helfen. Ich fürchte, Sie können mir auch nicht helfen oder hatten Sie schon jemals einen so komplizierten Fall? Haben Sie eigentlich eine spezielle Ausbildung für das, was Sie hier tun? Sie kommen mir noch so jung vor. Und so weiter. An der Stelle sage ich, das einzige Tröstliche an dem letzten Satz ist, dass Sie den immer seltener hören, je länger Sie im Job sind. Ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gehört. Aber was macht man damit? Im Grunde genommen sind es Beziehungsangebote, aber die kommen sehr schief rüber. Letztlich sind es Wiederholungen früherer, ungünstiger oder negativer Beziehungserfahrungen, die jetzt hier auf den Arzt, die Ärztin übergestülpt werden. Wir sind aber darauf nicht vorbereitet und können damit eigentlich relativ wenig anfangen, sodass das letztlich auch diese Form der Gegenübertragung auslöst. Wenn Sie damit nicht gelernt haben, gut umzugehen, und das bieten letztlich auch diese Schmerzcurricula, und deswegen bin ich auch dankbar, dass es die in Österreich gibt, dann werden Sie wahrscheinlich auf kurz oder lang selber chronische Rückenschmerzen bekommen. Die Folge ist, dass Sie letztlich dann sozialen Rückzug erleben, auch das wurde schon dargestellt, kompensatorisch springt dann das medizinische Versorgungssystem ein. Wir verstärken letztlich über unsere Behandlungsversuche diesen Teufelskreis, sodass das Ganze noch einmal am Leben gehalten wird. Letzter Punkt, ein paar Folien noch, dann bin ich fertig. Wir haben also verschiedene Betrachtungsebenen und das heißt jetzt nicht, die eine ist besser als die andere oder richtiger als die andere, sondern alle sind letztlich wichtig. Wir haben die Symptomebene des Schmerzes, das Befinden und das ist ganz etwas anderes wie die Ebene der Befunde. Diesen Widerspruch oder diese Dialektik zwischen Befund und Befinden diskutiere ich auch gerne mit meinen Patientinnen und Patienten. Es ist ganz wichtig, da letztlich auch ein Verständnis zu wirken, dass das nicht das Gleiche ist. Manchmal korreliert es, manchmal auch nicht. Und dann haben wir die psychosoziale Ebene, das, was man in der Fachliteratur auch als Pain Disability, das heißt die Beeinträchtigung durch den Schmerz, das, was ich alles nicht mehr so gut tun kann, oder auch als das Pain Suffering, das Leiden am Schmerz bezeichnet. Das überschlage ich jetzt. Was macht jetzt die Psychotherapie und die Psychosomatik? Wir haben verschiedene Instrumente und Methoden, um hier jetzt letztlich auch wirksam zu werden. Auch das ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was wir vorher gehört haben an invasiven oder medikamentösen Verfahren, sondern letztlich komplementär zu sehen. Wir haben einige direkt schmerzbezogene Methoden, Entspannung, Wahrnehmungsschulung, Stressbewältigung, Aufmerksamkeitslenkung, die Fakir-Übungen, die sogenannten Biofeedback, Hypnose, Hypnotherapie, Angstexposition, Aktivitätsaufbau. Und dann geht es aber sehr oft auch in die Biografie, in die Lebensgeschichte, wie wir schon gehört haben, unserer Patientinnen hinein. Wichtig ist Beziehungsarbeit, Emotionsarbeit, Psychotherapie von Trauer, von Wut, von Verlassenheit, Erlebnisaktivierung, Konfliktbearbeitung. Ein relativ neuer Zweig ist die Acceptance and Commitment Therapy und die Schematherapie bis hin zur Traumatherapie. Ich kann das jetzt leider nur schlagwortartig an die Wand knallen, ohne es besprechen zu können. Eines ist klar, multimodale Schmerztherapie heißt jetzt nicht entweder Psychotherapie oder Medikament oder Chirurgie, sondern ist letztlich auf mehreren Säulen gebaut. Es könnte zum Beispiel so aussehen, dass neben der medikamentösen oder komplementärmedizinischen auf jeden Fall die sport- und bewegungstherapeutische, physiotherapeutische Behandlung eine Rolle spielt, die Psychotherapie oder klinisch-psychologische Behandlung eine Säule, soziale Unterstützungsmaßnahmen und in manchen Fällen möglicherweise in weniger, als wir es derzeit erleben, auch invasive und operative Verfahren. Ich darf mit einem zweiten Zitat von Ivan Illich meine Ausführungen schließen. Er schreibt zum Thema das Abtöten von Schmerz. Es gibt drei Gründe, weshalb die Vorstellung einer technischen, von Experten vorgenommenen Abtötung des Schmerzes allen europäischen Kulturen fremd war. Erstens, der Schmerz war die Erfahrung des Menschen von einem beschädigten Universum. Nicht die mechanische Panne eines seiner Teile. Die Bedeutung des Schmerzes war eine kosmische und mythische, keine individuelle und technische. Zweitens, der Schmerz war ein Merkmal des Bösen in der Natur und der Mensch war selbst ein Teil dieses Ganzen. Der Arzt mochte die Qualen lindern, aber hätte er die Notwendigkeit zu leiden beseitigen wollen, dann hätte er den Menschen beseitigen müssen. Drittens, der Schmerz war eine Erfahrung der Seele und diese Seele war im ganzen Körper präsent. Vielen Dank.